Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht.
Moderiert von Tanja und Holger.
Produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast. Diesmal kommt die Juni-Folge. Wir sitzen hier zu zweit im Podcast-Studio. Tanja und ich werden heute gemeinsam etwas moderieren. Nämlich, wir werden erstmal ein bisschen schauen, was bei den anderen Podcasts so passiert ist. Einen kleinen Rückblick und dann werden wir auch noch ein Bonbon liefern, was dann zum Schluss läuft. Und genau, und dann starten wir am besten einfach mal, Tanja, oder?
Genau. Hallo Holger.
Ja, hallo Tanja.
Hallo an alle, die zuhören, und es freut mich auch, heute wieder hier zu sein. Und diesen Rückblick auch mit dir zu gestalten. Mhm.
Okay, dann fange ich mal an, weil das habe ich damals ja irgendwie noch alleine gemacht. Also die zweite Staffel lief quasi im Oktober 2024 an und die soll dann das ganze Studienjahr im Prinzip durchlaufen. Das war so das, oder das Motto unserer Podcast-Reihe jetzt im Studienjahr ist: Das sind wir. Und da geht es um die thematischen Schwerpunkte des Fachbereichs Soziologie und Sozialgeografie auf der einen Seite. Und außerdem wollen wir das nutzen, damit unsere HörerInnen auch unsere ganzen KollegInnen kennenlernen und deren Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte.
Genau, sehr spannend. Und wir sind ja dann gleich im November gestartet mit einer Doppelfolge. Und zum einen war ja die Brigitte Scheels bei uns als neue Professorin für empirische Sozialstrukturanalyse an der Soziologie. Sie hat sich eben auch einfach mal vorgestellt in Salzburg, wer sie ist, was sie macht. Und es war für mich ja auch persönlich sehr spannend, weil mich diese Themen, die die Brigitte Scheels angesprochen hat, einfach auch sehr interessieren. Also dieses Thema der sozialen Ungleichheit in Arbeit, im Haushalt, wie ist es mit dem Übergang von Schule und Beruf. Also sie hat uns da ganz viel Einblicke gewährt. Das war ja wirklich sehr spannend, würde ich sagen. Und in der zweiten Folge waren ihre Dissertantinnen ja bei uns, die Claudia und die Rosin. Und ja, die haben uns auch erzählt, wie das ist, weil sie sind da noch recht frisch gewesen. Ich glaube, knapp einen Monat auch.
Genau, genau.
Genau, seit Oktober. Und sie haben uns erzählt, was sie machen, wie es für sie ist. Also recht spannend und ja.
Genau. Und dann haben wir in der weiteren Folge im Dezember auch nochmal zwei Doktorandinnen, einmal die Iebke und die Melina. Und die beiden erzählen von ihrer akademischen Reise nach Salzburg. Sie kannten sich schon. Sie haben beide in den Niederlanden vorher studiert, dort ihren Bachelor bzw. Master auf jeden Fall gemacht und haben sich dann hier wieder getroffen. Die beiden geben Einblicke in ihre tägliche Arbeit und erzählen uns viel von ihren soziologischen Leidenschaften und erzählen auch, was es sonst noch für Angebote an der Universität Salzburg gibt.
Das war auch sehr spannend und witzig zu hören, dass sich die beiden ja schon mal getroffen haben,
ja,
und dann wiedergesehen haben in Salzburg. Also die Welt ist klein.
Absolut, vor allen Dingen in Salzburg.
Ja, genau. Und dann im Jänner ging es gleich weiter mit einer Folge zum Thema Nachhaltigkeit. Da waren im Studio Andreas Koch und Maike Bukowski. Die haben gemeinsam diskutiert eben über nachhaltiges Wohnen, wie die Geografie und die Soziologie auch verbunden sind und wie wichtig es ist, auch da gemeinsam zu arbeiten, zu forschen. Und sie haben auch ganz persönliche Geschichten und Einblicke in ihre Forschungen gewährt.
Ja, genau. Es sind ja beide aus der Sozialgeografie.
Und ich würde sagen, wir haben jetzt 4 von 8 Sendungen kurz angeschnitten.
Das könnte auch langweilig werden, wenn wir hier die ganze Zeit darüber reden.
Und deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten ja ein kleines Spiel machen.
Ja, gerne.
Und Holger, ich habe mir ein paar Zitate überlegt und habe mir die rausgeschrieben und habe mir gedacht, wir machen so ein kleines Wer hat was gesagt. Mhm. Das heißt, ich würde dir das kurz vorlesen und ja, du versuchst zu erraten, wer das gesagt hat. Das erste Zitat, und natürlich ihr Zuhörerinnen und Zuhörer dürft auch gerne mitraten. Das erste Zitat lautet: Der sogenannte Gender Pay Gap ist über die Jahre etwas zurückgegangen, aber momentan scheint es so zu sein, dass er stagniert.
Brigitte Scheels?
Ja.
Hast du das der Reihenfolge nachgemacht? Oder?
Na,
schade.
Aber ich wollte einfach anfangen.
Okay, super, okay.
Ich bin Teil eines größeren internationalen Projekts, dem Vision-Projekt.
Das ist die Ibke.
Ja, genau. Ja,
muss ich gerade überlegen. Ich habe erst an Kyoko gedacht, ja, weil sie ja darüber auch in dem Projekt mitarbeitet. Puh, okay.
Ein weiteres Zitat, und zwar: Das ist genau die Kompetenz, die es in der quantitativen Meteorologie braucht, die Dinge nicht für gegeben hinzunehmen.
Entweder Wolfgang oder Christopher.
Bist schon gut.
Wolfgang?
Auf der Spur, genau. Wolfgang. Okay. Und noch eins zum Abschluss. Bildungsarmut, kulturelle Armut, materielle Armut. Um welche Armut geht es hier?
Andreas? Der über Armut geredet?
Es war in der Folge.
In der Folge. Ach so, okay, dann ist es natürlich die Maike.
Genau, ja. Okay. Genau. Das waren schon ein paar Zitate, Holger. Alles richtig?
Ja, fast.
Ja, ne? Aber
nicht so
schon
auf Anhieb. Aber
schon sehr gut. Bin gespannt, wie es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gegangen ist beim Raten.
Ich kann es jetzt ja gestehen, ich habe tatsächlich auch alle Folgen gehört, also deswegen.
Okay, sehr gut.
Okay.
Fein. Dann machen wir weiter. Vielleicht auch gleich mit der Februarfolge.
Genau, die hast du ja eigentlich gestaltet und vielleicht möchtest du besser darüber reden.
Also eigentlich war ja im Februar keine Folge geplant in den vorlesungsfreien Zeiten. Und ich habe mir gedacht, es wäre aber trotzdem spannend, auch mal die Studierenden zu hören.
Ja, absolut.
Und zwar nicht nur jetzt auch im Studio, sondern dort, wo sie unterwegs sind.
Mhm.
Das heißt, in den Gängen, in der Aula, wo auch immer. Und die Folge haben wir unter dem Titel Überrascht hat mich einiges. Und es ist ein Zitat eines Studierenden, den ich gefragt habe, wie es für ihn war, der erste Tag an der Uni oder der Anfang. Und er hat gesagt, ja, überrascht hat mich einiges. Aber es hat ihn nur bestätigt, dass es das Richtige ist, was er macht. Also so geht der Satz auch noch weiter.
Von Anfang an, direkt, vom ersten Tag an.
Dass es ihn bestätigt hat. Vom ersten Tag glaube ich nicht, aber so in der ersten Woche oder
ja, okay,
so, wo er sich so eingelebt hat. Genau. Aber er hat gesagt, es hat ihn einiges überrascht. genau. Ja, und es war einfach eine Folge oder zwei Folgen, die auch kürzer waren. Die Studierenden haben einfach ein bisschen erzählt, wie sie überhaupt zum Studium gekommen sind, wie es ihnen geht, was sie machen, welche Themen sie interessieren und auch, was sie nachher machen wollen nach dem Studium.
Mhm.
Und sie haben auch Tipps mitgegeben und das finde ich ganz spannend für Studierende, die gerade erst anfangen oder sich gerade irgendwie schwer tun, Freunde zu finden oder sich irgendwie einzufinden in der Uni. Das ist auch ganz eine spannende und wichtige Folge.
Genau, einfach mal einen Perspektivenwechsel, weil normalerweise machen wir ja keinen Podcast in den Semesterferien und das war halt so ein Bonus.
Genau.
Okay. Im April waren zwei Studienassistentinnen, die bei uns im Fachbereich arbeiten, hier im Podcaststudio und auch die beiden hast du quasi unter deine Fittiche genommen und hier im Podcaststudio mit ihnen geredet. Zum einen die Elisa und dann die Sophie. Genau, und die beiden sind halt wie gesagt bei uns im Fachbereich und haben so ein bisschen Einblicke gegeben, was sie so machen als Studienassistenten, wie das funktioniert mit der Arbeit hier, mit den Stunden und eben auch der Vereinbarkeit mit dem Studium. Ja, über Unterstützung, die sie bekommen und wie die Mitarbeit in der Lehre und vor allen Dingen auch in Forschungsprojekten aussieht und da sind sie nämlich auch involviert, also auch wirklich spannende Einblicke in die Richtung, was außerhalb der Veranstaltung passiert.
Vielleicht nochmal als kurze Auflockerung.
Mhm.
Ich habe mir noch was Lustiges überlegt. Schauen wir, ob es lustig ist.
Okay.
Und zwar, Holger, ich habe mir ein paar Top- oder Flop-Situationen überlegt.
Ja.
Und ich würde sagen, du hast sie eh auch.
Genau.
Und vielleicht mache ich mal die ersten vier oder so.
Okay, muss ich mitzählen.
Genau, ich lese sie einfach vor und unser erster Gedanke, den äußern wir und sagen eben Top finden wir gut oder Flop finden wir schlecht gleichzeitig. Bin gespannt.
Okay, ich auch.
Okay, Nummer eins. Top oder Flop?
Ja.
KI im Studium.
Top. Ja.
Ja. Sind wir uns einig.
Super, okay.
Nächster Punkt hat auch was mit neuen Technologien zu tun. Top oder Flop?
Mhm.
Online-Seminare.
Top. Mal so. Es gibt auch Situationen, wo es gut ist. Zum Beispiel, wenn es gemischt ist oder so. Also da habe ich die Möglichkeit.
Stimmt, es ist ein bisschen zwiegespalten, weil doch online fehlt ein bisschen der soziale Kontakt.
Mhm.
Machen wir weiter.
Ja.
Nächste Frage. ganz schwierig. Top oder Flop? Der sichtbar hörbar Podcast.
Top.
Top. Sind wir uns auch einig. Perfekt.
Ja, zum Glück.
Und jetzt bin ich ganz besonders gespannt, auch auf deine Meinung, du als Lehrender, wie du auch damit umgehst oder wie du das findest. Top oder Flop, ChatGPT in Hausarbeiten? Top.
Top, Flop, weil es kommt einfach darauf an, wie es eingesetzt wird und eben die, ja, das wissenschaftliche Arbeiten, was dazu gehört und was nicht, also die No-Gos, muss man einfach auch da berücksichtigen. Aber es muss auf jeden Fall ein Thema sein und es muss auch in der Lehre ein Thema sein. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass der Umgang damit auch klar ist und wo man es gut benutzen kann und wozu auch nicht und was eben auch aus rechtlichen aus der rechtlichen Perspektive heraus nicht, was man da nicht machen sollte.
Das finde ich nämlich, glaube ich, auch viele wissen gar nicht, wie kann man das gescheit einsetzen oder wo soll man es lieber lassen. Das ist ja gut, wenn man das in der Lehre mitnimmt und vielleicht in, keine Ahnung, Prüfungsformen oder so, das irgendwie schon so einbaut, dass man die Studierenden schon dahin bildet, dass man es richtig nutzt.
Das waren jetzt vier, ne?
Das waren jetzt meine vier.
Dann bleiben aber fünf übrig.
Ja, schauen wir mal.
Okay, das schneiden wir raus und dann doch nicht. Top. War ich schneller.
Stimmt, top, ja.
Ja, du auch. Okay. Ja. Wenn jemand sagt, was kann man damit später machen?
Top.
Top, ich war unsicher.
Ja, ich auch.
Warum hast du dann doch top gesagt?
Weil es ja eh spannend ist, wenn sich jemand interessiert.
Ja, genau.
Für mein Studium oder für meine Wege, die ich einschlage.
Ja, ja, einmal das und dann kommt auch dazu, dann kommt man in den Dialog.
Genau.
Also wenn das natürlich Eltern oder so fragen, was willst du damit machen, bitteschön. Und das direkt nach dem ersten Tag, das ist ungünstig vielleicht. Aber das Studium wird ja nicht aus irgendwelchen, weiß ich nicht, banalen Gründen begonnen, sondern irgendeinen Antrieb hat man ja.
Ja.
Jetzt bin ich mal gespannt. Gruppenarbeiten.
Top. Top.
Okay. Ist das bei allen Studierenden so?
Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Herangehensweisen.
Ja.
Es gibt ja dieses Team, toll, ein anderer macht's. Also
ja, genau.
So
ja.
Gruppenarbeiten, wo man immer merkt, gut, also manche machen halt, also es ist oft nicht immer ausgeglichen, aber ich finde es einfach in der Gruppe arbeiten spannend, weil halt so viele neue Perspektiven entstehen.
Mhm.
Aber es ist auch mit Zeit verbunden. Ja. Und deswegen kann ich verstehen, wenn viele sagen, ich mache es lieber allein, weil dann kann ich mir selber einteilen. Und
ja. Okay. Seminare um 8 Uhr morgens.
Top.
Flop.
Ja, ich bin eher so, also ich mag gern Sachen erledigt haben, früher auch.
Okay.
Also ich bin zwar keine Frühaufsteherin, aber ich hab lieber schon alles früh erledigt und habe dafür am Abend oder so dann Freizeit.
Ja.
Oder halt Freizeit, aber Zeit auch für andere Sachen.
Ja, das ist bei mir phasenweise. Also im Moment hat mein Biorhythmus irgendwie das Bedürfnis, morgens mehr zu schlafen. Da bin ich eher so der Abend-Nacht-Mensch. Das kann sich aber auch verschieben. Also im Wintersemester finde ich es interessanterweise einfacher, morgens was zu machen. Keine Ahnung, wo das ja so unwirtlich und unschön dunkel noch draußen ist. Ja, okay. Aber wenn es so ist, weil Termine kann man sich auch nicht immer aussuchen als Lehrender, weil das ja auch in die anderen Pläne reinpassen muss.
Ja, das stimmt.
Dann passiert das schon mal um 8 und Studierende sind dann aber auch nicht so ganz da, habe ich das Gefühl.
Ja. Dann machen wir weiter mit den letzten zwei kurz rückblicken. Im Mai waren ja dann Wolfgang Ascher und der Christopher Etter im Studio. Zum Titel Mental Health, Migration und Methoden haben sie gesprochen, also das große Ganze gedacht, gemeinsam mit dir. Und sie haben aber viel über mentale Gesundheit gesprochen, was ich auch ein sehr modernes Thema finde und sehr wichtig und sehr spannend und ja eben wichtig, dass sie das auch erforschen, dieses Gebiet.
Genau.
Und über gesellschaftlichen Wandel haben sie gesprochen und auch, wie es Forschen in den Krisenzeiten so war.
Stimmt, ja.
Genau, und wie du es auch gut beschrieben hast, das ist ein Gespräch, das unter die Oberfläche geht. Also es ist auch sehr privat oder nahe einfach.
Ja.
Auch ihre Zusammenarbeit haben sie uns gezeigt, wie sie sich kennengelernt haben. Das war auch sehr spannend und schön zum Zuhören. Und ich erinnere mich echt an eine Sache, die hat mir so gut gefallen, wie der Christopher eben gesagt hat, dass er als Kind Insektenforscher werden wollte. Und ich finde es so cool.
Ja, hat ja auch was mit Lebewesen zu tun.
Ich finde es super, genau.
Okay. Er hat sich auch als Nerd bezeichnet, ja. Das muss man dazu sagen, aber im positiven Sinne. Okay, das war's also bis Mai und jetzt steht noch diese Folge, die gerade läuft, aus, und die Juni-Folge, die ist tituliert als der Urknall, weil es geht natürlich mit was ganz Besonderem zu Ende, nämlich mit dem Urknall unserer Sichtbar-Hörbar, also der Anfang. Und die Aufnahme, die jetzt gleich kommt, die ist aus dem Juni 2023, also weit bevor hier irgendwelche Routinen sich eingeschlichen haben. Das Intro war schon dabei. Aber es war ein Prototyp, eigentlich ein Experiment und vielleicht ein akustischer Rohdiamant, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich das damals produziert, um einfach dem Fachbereich zu zeigen, das ist die Sichtbar Hörbar. Und es ist auch bei dem Namen geblieben, es ist bei dem Logo geblieben und so weiter. Also wunderbar, hat also geklappt. Aber damals war noch nicht so wirklich ein Plan dabei, aber wir hatten viel Lust am Denken, Sprechen und Herumstolpern. Und es ist also die allererste Tonspur, die bewusst aufgenommen wurde. Das war eine Idee und die trägt ja mittlerweile eine ganze Podcast-Reihe. Also es ist vollkommen unplugged und in der ursprünglichen Endversion, also der Abmischung, kann also sein, dass es sich ein bisschen anhört als die bisherigen Podcasts, die gelaufen sind. Und das ist jetzt zum ersten Mal öffentlich zu hören. Also tata, die Geburtsstunde von Sichtbar Hörbar. Und ich spreche da mit dem Soziologen Martin Ulrich. Er ist inzwischen an der Universität im Saarland in Saarbrücken, das ist in Deutschland, hat dort eine Stelle und arbeitet und forscht dort weiter. Und er hatte dort zu dem Zeitpunkt, als der Podcast aufgenommen wurde, gerade seine Promotion abgeschlossen. Also viel Vergnügen und mit einem Augenzwinkern und vielleicht mit ein bisschen Rührung, mit der Träne im Knopfloch so ungefähr. Ja, so ging es los, werden wir mal sentimental. Ach ja, übrigens, wir machen von Juli bis September Pause, vielleicht tatsächlich, vielleicht aber doch nicht, und wir hören uns dann im neuen Studienjahr 25/26 ab Oktober 2025 wieder. Danke fürs Zuhören.
Ja? Danke fürs Zuhören, danke Holger für dieses gemeinsame Podcast-Jahr. Es hat mir Riesenfreude
bereitet. Ja, mir auch, ja, war schön mit dir.
Dies ist die Sicht und Hörbar, der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht- und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, produziert an der Soziologie und Sozialgeografie der Universität Salzburg.
Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Holger Fabi und mir gegenüber sitzt Martin Ulrich. Vielen Dank, Martin, dass du heute hier sitzt. Es ist sehr schön, weil das ist quasi unser erster Podcast von der Soziologie und Sozialgeografie, quasi die Premiere. Wir wollten das schon seit längerer Zeit machen und dann hast du quasi die Initiative übernommen und hast quasi gefragt, hey, machen wir doch mal, weil ich bin jetzt bald weg hier aus Salzburg und genau über die Dinge möchte ich mit dir sprechen. Also, hallo Martin.
Ja, hallo, ich freue mich, dass ich auch in der Pilot-Episode sozusagen mitwirken darf gleich.
Genau, und ich glaube, wir sind beide sehr gespannt, wie das läuft. Ja, wir können uns in die Augen schauen. Wir sitzen gegenüber hier im Podcast-Studio der Universität Salzburg und nutzen einfach die Ruhe, die wir hier haben und reden über dich und deine Arbeit, über dein Studium, was für dich die Wissenschaft ausmacht und so weiter und so fort. Und du bist Soziologe.
Genau.
Bitte erzähl doch mal, wie du zur Soziologie gekommen bist, also das zu studieren, wie du auf diesen Weg gegangen bist.
Also ich glaube, wie viele andere auch, bin ich auf die Soziologie wahrscheinlich über einen Umweg erstmal gekommen, weil ursprünglich hatte ich lange Zeit eigentlich vor, Englischlehrer zu werden. Davon bin ich dann irgendwann abgekommen, weil ich gemerkt habe, okay, dass im Gymnasium oder in anderen Schulen vor so einer Schulklasse zu stehen, die gewisserweise gezwungen sind, dort zu sein, ist nicht ganz das, was mir davor schwebt. Und ich hatte aber erst lange Zeit keinen Plan B, deswegen bin ich das erstmal weitergegangen. Und dann erst in der Oberstufe bin ich dann in so einem W-Seminar gewesen, also damals im G8 in Bayern, haben sie dann eingeführt, dass man auch ein W-Seminar hat, was im Grunde die erste Version von einem Seminar an der Universität ist. Und das war ein Seminar über Linguistik auf Englisch, weil, wie gesagt, damals hatte ich noch die Idee mit dem Englischlehrer. Und ich habe dann für die Seminararbeit mir überlegt, dass ich gern schreiben würde, warum Leute unterschiedlich sprechen, je nachdem, mit wem sie sprechen. Also man redet mit seinem Chef anders als mit seinem Kumpel zum Beispiel. Und da hat dann die Lehrerin gesagt, wenn mich das interessiert, dann muss ich in die Soziologie mal schauen. Und das war das erste Mal, dass ich davon überhaupt gehört hatte. Und dann bin ich einfach mal in eine Buchhandlung gegangen, habe mir für diese Seminararbeiten Soziologie Einführungslehrbuch gekauft, habe das durchgelesen, um Sachen zu suchen für die Seminararbeit und habe dann dabei gemerkt, das ist eigentlich ziemlich interessant. Und dann bin ich bei den taktoffenen Türen auch zu den Soziologieständen hin in Augsburg und der LMU in München damals und habe dann da auch gemerkt, okay, ja, das ist, glaube ich, eher das, was ich studieren möchte. Also ich bin dann so auf dem letzten Meter dann doch noch auf den richtigen Weg übergesprungen, könnte man sagen.
Ja, richtiger Weg hört sich ja gut an. Das heißt, du bist eigentlich sehr offen an die Sache herangegangen, weil du wahrscheinlich gar nicht so wusstest, was ist Soziologie? Informiert, wunderbar. Und du hast dann wo angefangen zu studieren?
Angefangen habe ich dann in Augsburg. Die haben da den Studiengang Sozialwissenschaften. Also das ist dann die Mischung aus Soziologie und Politikwissenschaft. Und im Rahmen von diesem Studium spezialisiert man sich irgendwann für eine von diesen zwei Fachrichtungen. Und ich bin dann in die Soziologie eher rein, habe aber so ein bisschen Basiswissen aus der Politikwissenschaft trotzdem noch mitgenommen, was ja dann eh sich auch ausgezahlt hat später.
Und du hast dort Bachelor studiert und bist dann in den Master gegangen.
Genau, den Master habe ich dann in München aber gemacht, weil in Augsburg sind die Master sehr stark qualitativ ausgerichtet. Also eben, dass man Interviews mit Leuten führt oder diskursanalytisch arbeitet. Und ich habe mich halt eher bei der Statistik gesehen. Und dafür gab es keinen spezialisierten Master in Augsburg. Deswegen bin ich dann nach München zur LMU beim Brüderl und beim Augsburg-Lehrstuhl und habe da dann den quantitativen Weg weiterverfolgt und da den Master Soziologie dann gemacht.
Okay, und das hat dich alles nicht abgeschreckt, nicht direkt dann ins Berufsleben, also außerhalb der Universität, außerhalb der Forschung zu gehen, sondern du bist dann, du warst ja eh schon auf dem Weg von Augsburg nach München, die nächste Station ist dann ja Salzburg. Du bist nach Salzburg gekommen, um hier zu promovieren und das möchte ich direkt dazu sagen, du hast in der letzten Woche, glaube ich, war es, deine Arbeit eingereicht. Das heißt, du bist fertig und herzlichen Glückwunsch dazu.
Dankeschön.
Ja, über die Arbeit reden wir gleich noch, weil wir jetzt über diesen Werdegang hin nach Salzburg gekommen sind. Promotion, das überlegen vielleicht manche und wissen gar nicht, okay, was kommt da auf mich zu? Wie funktioniert das in Österreich? Und wie schaffe ich das? Vielleicht, das war jetzt ein sehr großer Fragenblock. Ich konkretisiere das mal etwas. Die Eigenschaften. Welche Eigenschaften, denkst du, muss man mitbringen, um tatsächlich am Ende die Dissertation geschrieben zu haben, die Arbeit einzureichen und dann eben den Doktor verliehen zu bekommen mit den anderen Dingen, die dann auch passieren?
Da gibt es, glaube ich, viele Eigenschaften, die sinnvoll oder hilfreich sind dann am Ende. Das nächste, was einem, glaube ich, sehr hilft, das ist eigentlich schon bei der Themenfindung mit drin. Also man muss eigentlich sich am besten einfach ein Thema auch aussuchen, wo man sich vorstellen kann, dass man daran wirklich viele Jahre daran auch arbeitet. Weil wenn man jetzt ein Thema hat, von dem man schon weiß, da wird man nach 2 Monaten die Schnauze voll haben, auf gut Deutsch gesagt, dann wird es schwierig, weil an so einem Thema arbeitet man jetzt viele Jahre. Ich habe jetzt 4 Jahre gebraucht, also 4 Jahre und 4 Monate insgesamt zum Einreichen auch. Und wenn man da halt dann nicht die Geduld oder die Entschlossenheit für das Thema dann mitbringt, das sind die ersten 2 Eigenschaften, die, glaube ich, sehr hilfreich sind, dann wird es irgendwann schwierig, weil man wird so und so irgendwann auf Probleme stoßen im Thema wie ich komme nicht an die Daten ran, die ich mir gerne gewünscht hätte oder es ist in den Daten etwas aufgetreten, das ich nicht erwartet hatte. Jetzt muss man damit umgehen und schauen, wie man damit umgeht, wie man das entsprechend interpretiert auf seine Fragestellung. Und wenn man da dann nicht eine gewisse Frustrationstoleranz auch mitbringt, dann wird es ein bisschen schwierig und dann ist vielleicht auch Doktorat nicht ganz der richtige Weg, weil es ist was ziemlich Spezifisches. Also Doktorat würde ich wirklich persönlich jetzt empfehlen für die Leute, die eigentlich wirklich vorhaben, im Wissenschaftlichen zu bleiben. Entweder jetzt an der Universität selber oder an außeruniversitären Forschungsrichtungen. Aber die Begeisterung fürs Forschen, die Frustrationstoleranz, einfach mit dem umgehen zu können, was im Forschungsprozess zwangsläufig auf einen zukommt, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, die man, glaube ich, mitbringen sollte.
Und Die Schiene dorthin hast du dir im Studium vorher gelegt, dass du, also ich meine, das ist natürlich eine bewusste Entscheidung, die trifft man nicht irgendwie, zu promovieren.
Man fängt die Promotion nicht aus Versehen.
Ja, genau. Also, genau, dass man irgendwo an einer Universität aufwacht und dann plötzlich etwas unterschrieben hat, zum Beispiel einen Arbeitsvertrag. Das heißt, dieser Gedanke hat sich im Laufe des Studiums entwickelt, weil du entsprechend deine Fähigkeiten oder auch deine Interessen spezifizieren konntest und gesagt hast, vielleicht, ich weiß ja nicht, das möchte ich weitermachen. Ich möchte noch tiefer hineinschauen. Ich möchte auch andere Themen möglicherweise gezielt und konzentriert bearbeiten.
Es war eine Mischung aus dem, was du gerade gesagt hast mit dem Thema. Es war aber gleichzeitig auch einfach, dass ich gemerkt habe, in den Lehrveranstaltungen in Augsburg und München, wo man aktiv wirklich einfach eine Forschungsfrage hat und an der einfach arbeitet. Also in Augsburg war das so, da hatten wir sowas, das hieß Forschungspraktikum in Augsburg, wo man im vierten und fünften Semester als Teil vom Pflichtstudium einmal ein Seminar belegt, wo man ein qualitatives Forschungsprojekt von vorn bis hinten durchgeht. Und dann im fünften Semester gab es dann ein quantitatives, das auf dem qualitativen aufgebaut hat. Also man hat einfach beide Seiten kennengelernt und das war das, was ich am Studium auch am spannendsten fand und dann mir auch sehr gut vorstellen konnte, okay, das möchte ich tatsächlich auch längerfristig machen, das gefällt mir sehr gut. Und dann war einfach die Entscheidung, dass man Doktorat anfängt, relativ leicht gefällt auch. Und das hängt aber natürlich auch von dem Thema ab, weil wenn man jetzt ein Thema hat in diesen Seminaren, wo man jetzt gesagt hätte, damit will ich nie wieder irgendwas zu tun haben, das hätte natürlich dann auch nicht direkt geholfen. Da war halt das Gute, dass das Thema auch sehr spannend war. Da ging es damals um Punitivität, also welche Aspekte von einer Person selber oder von einer Straftat machen Leute oder motivieren Leute dazu, besonders harte Strafen zu fordern. Und das war etwas, was mich damals extrem interessiert hat. Das fand ich ziemlich spannend. Und deswegen habe ich das dann in meiner Masterarbeit nochmal neu aufgegriffen, das Thema damals. Habe dann wirklich bloß damit konkret befasst und hätte das ins Doktorat dann noch mitgenommen, bin aber dann zu einem komplett anderen Thema eigentlich noch gegangen, weil mir dann ein anderes Thema eingefallen ist, das ich dann zu dem Zeitpunkt sogar noch spannender fand.
Und was du so spannend findest, da reden wir gleich drüber. Mhm. Das ist einfach ein Spannungsbogen jetzt, damit jetzt keine, die Leute nicht einfach wegklicken. Das heißt, das Thema besprechen wir dann gleich noch und gehen darauf ein. Nun ist es ja so, du bist nicht einfach Doktorand, dass du irgendwie extern promovierst, sondern du hast eine Stelle, eine Doktorandenstelle. Das heißt, du hast ja auch neben deiner Promotionsarbeit, dem Arbeiten an deiner Dissertation, auch andere Dinge erledigt, mitgearbeitet im Fachbereich. Ich glaube, nach dem zweiten Jahr kommt da noch die Lehrveranstaltung dazu. Die Erwartungen, die du hattest und dann, wie es hinterher gelaufen ist, hat sich das im Einklang deiner Vorstellungen entwickelt?
Teils, teils. Also wenn man bei der Universität anfängt, dann hat man immer noch so ein bisschen im Kopf, dass man so der, ich sage es mal so, der kleine Dissertant oder in Anführungsstrichen der kleine wissenschaftliche Mitarbeiter ist, der dann mit den großen Professoren zusammenarbeitet. Aber das Schöne hier in Salzburg war, dass halt einfach viel auf Augenhöhe trotzdem funktioniert. Das war eine Sache, wo meine Erwartung wirklich positiv einfach nicht eingetreten ist. Und auch sehr schön ist, bin halt selbst auch sehr schnell in verschiedene Forschungsprojekte auch eingebunden worden, wo dann auch Publikationen raus später entstanden sind, was halt für die wissenschaftliche Arbeit einfach sehr, sehr hilfreich ist. Und da waren auch sehr, sehr spannende Projekte auch dabei, wo man einfach noch mehr Themenbereiche dann kennenlernt. Man lernt noch mehr statistische Tools zum Beispiel kennen durch die Arbeit mit anderen, die dann, wo man sich überlegt, mit welchem Tool könnte man jetzt zu der Forschungsfrage, womit könnte man da arbeiten? Und dadurch lernt man einfach viel mehr Sachen noch kennen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Weil man ist ja immer noch in der Ausbildung und man lernt ja nie aus. Ich glaube, selbst nach dem Doktorat werde ich immer noch weiter neue Techniken auch noch dazu lernen. Also der Lernprozess endet einfach auch an keiner Stelle. Das ist aber auch eine Erwartung, die ich so nicht gedacht habe, weil man meint, glaube ich, nach dem Master, okay, jetzt hat man ausgelernt, weil damit das meiste einfach dann stoppt beim Studium. Aber tatsächlich gibt es einfach so viel mehr, dass man meistens noch gar nicht kennt. Also man merkt dann immer noch, okay, man ist doch nicht so hundertprozentig der Experte, wo man vielleicht mal gemeint hat. Man kriegt einfach immer mehr Know-how einfach dazu.
Okay. Sag einfach ja oder nein. Ich mache jetzt eine sehr geschlossene Frage. Sind Objektivität und Neugier eine Eigenschaft, die wichtig sind beim Promovieren oder beim wissenschaftlichen Arbeiten generell?
Ich persönlich würde sagen, ja. Mhm. Objektivität und Offenheit auf jeden Fall. Gerade Offenheit, weil man sonst sich bestimmte Themenbereiche einfach verschließt oder bestimmte Perspektiven oder bestimmte Auswertungsmethoden einfach verschließt und man dann einfach nicht über sich hinauswachsen kann. Und Objektivität ist es halt für mich als Statistiker besonders wichtig, weil man halt sonst seine Daten möglicherweise einfach so uminterpretiert, dass sie zu dem passen, was man erwartet hat, oder man berechnet dann eine bestimmte Berechnungsmethode, die dann zu was anderem führt, und das ist natürlich dann einfach problematisch. Deswegen ist objektiv Arbeiten im Quantitativ-Statistischen einfach unabdingbar. Wenn man nicht objektiv an die Sache herangeht, dann macht man es im Quantitativen falsch.
Beim Arbeiten an dem Dissertationsprojekt, da gibt es ja Betreuer, Betreuerin. Wie ist das bei dir gelaufen?
Nun, bei mir war das so, ich bin ja angestellt worden als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dissertant im Bereich Sozialstrukturanalyse. Und die Sozialstrukturanalyse, die war bei Professor Beat Fuchs, bevor er jetzt im Februar in Pension gegangen ist. Und ich war Teammitglied dann bei der Sozialstrukturanalyse, bei diesem Unterbereich in der Soziologie, und hatte ihn deswegen so direkt als Erstbetreuer mit im Team. Und den Zweitbetreuer, den kann man sich dann relativ frei aussuchen. Da sucht man sich dann am besten jemand aus, den man möglichst schnell kontaktieren kann, wenn man eine Frage hat, und der auch thematisch einschlägig ist und mit dem man auch gut diskutieren kann und gut auskommt. Und das war bei mir einfach der Wolfgang Aschauer bei uns an der Soziologie. Das hat einfach auch sehr gut vom Thema gepasst. Er war direkt im Haus und immer erreichbar. Insofern, das hat bei mir einfach, da hatte ich aber sehr viel Glück auch mit dem Betreuungsteam, kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, weil es kann ja auch ganz anders laufen. Okay. Du stehst dann auf einmal in einem Lehrveranstaltungsraum und wechselst die Seite plötzlich, dass du nicht mehr selbst in einer Lehrveranstaltung sitzt, sondern die Lehrveranstaltung gestaltest, Lehrveranstaltungsleiter halt bist. Wie hast du das erlebt?
Es ist im ersten Moment schon natürlich ein bisschen gruselig, weil, wie du eh schon gesagt hast, man steht jetzt plötzlich auf der anderen Seite vom Klassenzimmer, jetzt in Anführungsstrichen. Und jetzt hat man so das Gefühl, okay, jetzt erwarten die Studenten von einem was weiß ich was. Tatsächlich ist es aber dann gar nicht so schlimm. Also man bekommt den Dreh schon raus, spätestens im Rahmen vom ersten Semester, würde ich sagen, weil man merkt einfach dann selbst, okay, wenn man sich jetzt an einer Stelle mal verspricht, das ist nicht so schlimm. Man verliert die Leute auch nicht, wenn man mal eine Gesprächspause einlegt oder wenn man mal kurz überlegt, wie man den nächsten Satz jetzt anfängt. Die Leute hören nicht auf, einem zuzuhören, bloß weil man eine kurze Pause macht. Gibt es auch Studierende, die generell nicht zuhören. Gibt es natürlich auch. Von dem darf man sich dann einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss einfach schauen, dass man die Lehrveranstaltung so gut einfach abhält, wie man das kann. Einfach den Studierenden einfach alles anbietet, was man ihnen gern anbietet. Und dann, wenn man das macht, macht man seine Lehre ohnehin schon recht gut. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt, also war für mich persönlich, wenn man sich einfach wirklich die Mühe gibt, eine gute Lehre zu machen, dann merken Studierende das natürlich auch und dann nehmen die das auch auf, und die Mühe geht ja auf keinen Fall ins Leere. Das ist ja keine verschwendete Mühe, was man da reinsteckt dann.
Ja, bewahr dir das, dass du da eben auch entsprechend diese Begeisterung, eben gute Lehre zu machen, beibehältst.
Das habe ich persönlich auch vor, weil die Frage ist natürlich auch, wo dann die Wissenschaftler von morgen herkommen sollen, wenn man nicht die entsprechende Lehrveranstaltungen dann anbietet. Insofern habe ich durchaus vor, mir diese Begeisterung zu bewahren, ja.
Stichwort Didaktik.
Bei mir war das so, dass ich eigentlich keine didaktische Vorbereitung hatte. Also es fängt das dritte Jahr an und dann heißt es, okay, jetzt muss ich eine Lehrveranstaltung anbieten, und dann muss man sich überlegen, wie macht man das jetzt am besten, und muss dann praktisch von selbst so sein eigenes Lehrkonzept entwickeln, von selbst halt drauf kommen, wie mache ich die Lehrveranstaltung am besten, was sind meine Lernziele, die ich mit den Studenten erreichen will. Und das ist natürlich eine sehr große Aufgabe, die natürlich das Potenzial hat, ein bisschen zu überfordern, und die natürlich auch gruselig sein kann. Und deswegen ist das erste Semester, wenn man Lehre macht, wirklich das, wo man noch schaut, okay, was funktioniert nicht. Und irgendwann mit der Zeit wird man dann einfach darin besser. So, Übung macht den Meister in dem Sinne. Learning by doing ist das Lehrveranstaltung anbieten ein bisschen. Was schade ist, weil es gibt zwar diesen Hochschuldidaktik-Kurs vom Weiterbildungszentrum, aber der ist halt sehr schnell immer überlaufen. Und deswegen muss man sich vieles einfach selbst rausfinden, wie das funktioniert.
Hättest du gerne mehr Unterstützung gehabt oder wärst du besser vorbereitet worden?
Was, glaube ich, sehr geholfen hätte, wäre, wenn man verschiedene administrative Dinge vorher gewusst hätte. Weil ich wusste zum Beispiel bei meiner ersten Lehrveranstaltung nicht, wie das Reihungssystem in Plus Online aufgebaut ist. Und ich dachte, wer halt ganz oben auf der Warteliste steht, sind halt auch die, die auf Basis des Curriculums einfach die das meiste Recht auf die Teilnahme direkt haben. Weil ich dachte, dass die Regeln aus dem Curriculum einfach eingebaut sind. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass das nicht so ist. Und musste dann im Prinzip alle, die noch auf der Warteliste waren, dann noch mitnehmen und hatte dann einen 40-Leute-Kurs am Ende, den ich auch noch online machen musste, weil es während des Lockdowns auch noch war. Das kam auch noch dazu. Also vieles muss man dann, wie gesagt, bei Learning by Doing und einfach das Beste aus der Situation machen, in der man dann ist. Und da wäre halt die Vorbereitung schön, dass man nicht in diese Situation überhaupt erst kommt.
Wir waren ja auch beim wissenschaftlichen Arbeiten und wenn man promoviert, geht es ja darum, auch zu veröffentlichen und zu publizieren in Journals und möglichst in Journals, die in den Citation Index hineinkommen und so weiter. Wie hat das für dich funktioniert?
Also viele von den Publikationen, wo ich dann auch gesammelt habe, entstanden auch durch die Kooperationsprojekte mit meinen Betreuern auch. Das ist dann auch nochmal ein Appell, dass man viel Glück hat, wenn man gute Betreuer auch hat. Auch in dem Aspekt, zum Beispiel wenn Betreuer einen Sammelband zum Beispiel herausgeben zusammen mit anderen, dann kann das dazu kommen, dass man eingeladen wird, vielleicht auch ein Kapitel mitzuschreiben und das kann einem dann natürlich auch helfen. Oder man kann, wenn man eine spannende Idee für ein Thema hat, dann auch an seine Betreuer herantreten und fragen, ob die Interesse haben, dass man da zusammenarbeiten kann. Und so sind dann auch einige meiner Publikationen auch entstanden. Also das sind Sachen, wo man dann einfach, wie gesagt, auch wieder von den Betreuern viel profitieren und mitnehmen kann.
Okay, wir hatten eben über das Thema Offenheit und Objektivität geredet. Es gibt ja auch einen Bereich, wo es um die Kommunikation geht. Wissenschaft ist, und da kannst du einfach Ja oder Nein sagen, Wissenschaft ist ein Elfenbeinturm.
Da müsste ich jetzt die Jein-Kategorie hernehmen.
Okay.
Es gibt natürlich Forschungen, die jetzt nicht immer einen direkten Bezug aufs Alltagsleben von den meisten Personen in der Bevölkerung haben. Und dann gibt es welche, die sind ein bisschen näher da direkt dran. Und je nachdem, wie weit entfernt das halt dann ist, kann man natürlich, wenn man böse ist, argumentieren, dass da irgendwo ein Elfenbeinturm dann steht. Das heißt ja auch nicht, dass das Thema deswegen komplett unwichtig zu beforschen auch ist, weil es gibt ja auch Sachen wie Grundlagenforschung, wo halt erstmal der erste Grundstein gelegt werden muss, damit man dann aufbauen kann. Und nur weil ein Praxisbezug jetzt unmittelbar noch nicht direkt da ist, heißt es nicht, dass er später nicht entwickelt wird. Da gibt es ja in der Mathematik zum Beispiel Theoreme, die einfach so spezifisch sind, dass man nicht sofort weiß, warum diese eigentlich so wichtig sind. Aber dann irgendwann in ganz unmittelbaren praxisbezogenen Aspekten kommen die dann plötzlich wieder. Und das könnte ich mir bei einigen soziologischen Themen auch vorstellen. Also zu sagen, dass jetzt alles ein Elfenbeinturm ist, das stimmt so nicht. Aber zu sagen, dass es nirgendwo einen Elfenbeinturm gibt, ist vielleicht auch ein bisschen nicht ganz richtig. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich einfach irgendwo dazwischen.
Fassen wir das mal enger. Elfenbeinturm und dann wissenschaftliche Community. Ich möchte auf das Thema Vorträge hingehen. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, wo man das, woran man forscht oder mitforscht, nach außen trägt, um sich dem Dialog zu stellen. Wie war dein erster Vortrag? Wie hast du dich vorbereitet? Und wie sind die hoffentlich stattfindenden Diskussionen oder Fragen für dich verlaufen?
Also der erste Vortrag, wo es wirklich um ein ganz konkretes Projekt ging, das war bei mir der Dispositionsvortrag, wo man seine Dissertation vorstellt in der Abteilung und sagt, was man halt vorhat. Und dann kriegt man Rückmeldung, konstruktive, was man einbauen kann, in welche Richtungen man noch gehen könnte. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art von Vortrag als das, was du jetzt gerade ansprichst. Der erste größere Vortrag bei mir war damals auf dem DGS-Kongress über ein Forschungsprojekt, wo ich mit meinem Erstbetreuer gemacht habe, abseits von meiner Dissertation. Und da ist man dann schon nervös natürlich, weil man dann nicht vor seinen Kollegen vorträgt, wo man weiß, dass die einem gut gestimmt sind, sondern jetzt sitzt man vor Leuten von komplett anderen Universitäten, die man vielleicht noch nie gesehen hat, die einen dann wirklich ansehen und möglicherweise erwarten, jetzt kommt ein absolut großartiger Vortrag. Und dann hat man natürlich schon ein bisschen Angst, dass man dem dann nicht gerecht wird oder dass dann irgendjemand eine Frage stellt, auf die man absolut nicht vorbereitet ist und man dann vorne steht wie der Ochs vom Berg und nicht weiß, was man jetzt sagen soll. Aber meistens, wenn man wirklich sein Thema wirklich gut kennt, also wenn man an der Forschung wirklich gut mitgearbeitet hat, dann ist man eigentlich, wie es ein Kollege von mir sehr schön mal gesagt hat, dann ist man eigentlich ja der Experte für sein eigenes Projekt, das man bearbeitet hat. Und nur darum geht es ja auch wirklich. Und wenn dann Leute eine Frage stellen, dann geht es meistens wirklich nur darum, dass sie zu irgendeinem Aspekt nur einfach gern mehr wissen würden, weil sie den interessant fanden. Es wird sehr selten vorkommen, dass jemand einem wirklich böse gesinnt ist und dann irgendwas fragt, weil sich diese Person damit ja auch selbst auch outet dann als die Person, die einem was Böses will. Insofern, es sind eigentlich die meisten Diskussionen eh immer konstruktiv und so war es bei mir dann damals auch. Also trotzdem sich auf den Vortrag gut vorbereiten ist natürlich ohnehin ein Muss, aber es wird nicht die Katastrophe werden, wo man vielleicht in seinen schlimmsten Träumen sich dann ausmalt. Also das läuft meistens eh besser, als man dann in seiner Nervosität glaubt. Ja. Ja.
Vielleicht kannst du jetzt singen. Und zwar, die Gedanken sind frei. Du ahnst wahrscheinlich, in welche Richtung es jetzt gehen wird. Das ist quasi der Anfang deines Titels mit einem Fragezeichen versehen. Und es geht dann weiter, eine soziologische Analyse des Zusammenhangs zwischen sozialer Lage und politischer Ideologien.
Ja, das ist ein langer Titel. Ja. Und ich werde jetzt den Zuhörern das nicht antun, dass ich das Lied singe, weil dann, glaube ich, haben wir keine Zuhörer mehr.
Ja. Ja. Okay. Ja, kann ich auch einspielen. Genau. Also, egal. Nein, das war, besser. Okay. Das Thema ist ja hochaktuell. Also auch in der Gesellschaft. Soziale Lage, politische Ideologien. In einigen europäischen Ländern geht es in Richtungen, die Richtung rechts laufen. Ist das Teil deiner Untersuchung, soziale Lage und eben extreme Sichtweisen oder vereinfachte Sichtweisen?
Also ich bin jetzt in meiner Dissertation selbst nicht in Richtung Extremismusforschung gegangen oder in Populismusforschung, sondern ich bin bei meiner Forschung bei den Mainstream-Ideologien, nenne ich es jetzt mal, geblieben. Also bei den Ideologien, die man so im Bevölkerungsdurchschnitt wirklich findet, weil es auch da Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Gruppen. Zum Beispiel, ob man jetzt eher sozialistischer eingestellt ist, also eher für ökonomische Umverteilung oder finanzielle Gleichheit steht, oder ob man da auf der Gegenseite eher steht, also man eher bei der Leistungsgerechtigkeit, bei dem Gedanken bleibt. Oder auf der anderen Seite gibt es Fragen wie, ist man jetzt eher konservativ, also eher traditioneller eingestellt, eher auf Sicherheit fokussiert, oder ist man dann eher auf das freie Ausleben von seinen Lebensentwürfen, also ob man individuelle Freiheit eher fokussiert oder sich darauf fokussiert. Und das sind so die politischen Ideologien, mit denen ich mich befasst habe in meiner Dissertation. Es gibt mehrere Arten, wie man Ideologien messen kann in einem Fragebogen. Meistens macht man das mit der Skala, wo sich die Leute selbst zwischen links und rechts verorten. Die ist halt nur ein bisschen unterkomplex und deswegen ging mir die persönlich nicht weit genug. Und auch bei anderen Arten und Weisen, wie man Ideologien in einem Fragebogen messbar macht, habe ich so ein paar Probleme gesehen oder das war nicht ganz das, worauf ich hinaus wollte mit meiner Fragestellung. Und deswegen habe ich dann die POLIT-Skala entwickelt. POLIT ist dabei die Abkürzung für politische Ideologien. Und ich habe in der Skala 4 Hauptideologien gemessen, mit denen ich die ideologische Haltung von meinen Befragten einfach möglichst detailliert, aber trotzdem auch mit möglichst wenig Fragen gleichzeitig erheben wollte. Und daraus ergibt sich dann so ein Trade-off zwischen 4 Ideologien für jeden Befragten. Also man kann Punkte sammeln in Richtung ökonomischen Libertarismus. Das ist also besonders der Leistungsgedanke und dass man halt für Leistung belohnt wird. Im Gegensatz dazu sammelt man oder kann man auch Punkte sammeln in die Sozialismusrichtung, also dass es starke Ungleichheiten in der Gesellschaft gibt und dass diese behoben werden müssen. Und dann auch jeweils noch Punkte in die Konservativismusrichtung, also Abneigung gegen sozialen Wandel oder Skepsis gegenüber Wandel und einen Traditionsfokus und noch in die Richtung Liberalismus, also vor allem Ausleben von individueller Freiheit. Und der Trade-off zwischen diesen verschiedenen Ideologien, das ist dann die Haltung der einzelnen Person. Und ich habe die dann mit der sozioökonomischen Position von den Befragten in Bezug gesetzt, um zu schauen, ob es dann Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen gibt, systematische.
Gut, jetzt kenne ich mich aus. Danke für diese Nachhilfestunde. Na, wirklich interessant. Okay, du hast eben schon gesagt, deine erste Lehrveranstaltung hat während des Lockdowns stattgefunden. Du hast in der Zeit natürlich auch, das ist das dritte Jahr gewesen, oder wo das stattgefunden hat, das war das dritte Jahr. Und du hast natürlich auch an deiner Dissertation, an deinem Projekt gearbeitet. Wie hat sich das auf deine Arbeit ausgewirkt?
Ich muss da gleich vorausschicken, dass natürlich mich Covid auch in gewisser Weise auch eingeschränkt hat in der Dissertation oder darin, wie man leicht an Literatur kommt, weil Bibliotheken waren ja auch geschlossen. Wobei natürlich andere noch stärker eingeschränkt waren als ich, weil gerade wenn man jetzt qualitativ forscht, also mit Leuten Interviews durchführen möchte oder ethnografisch arbeiten möchte, da ging natürlich gar nichts. Paradoxerweise hatte ich sogar ein bisschen Glück dann auch noch in der Geschichte, weil durch Covid entstand dann auch das Values in Crisis Panel. Das war eine Panelbefragung, die über 3 Wellen gelaufen ist. In 18 verschiedene Länder haben da mitgemacht und Österreich auch. Und die österreichische Version, die ist auch von uns hier in Salzburg stark mitgeprägt auch worden. Dieses Panel hat oder wurde erschaffen dadurch, um zu schauen, wie sich Werte im Verlauf der Pandemie wandeln und anpassen, möglicherweise an die Covid-Situation. Also wird zum Beispiel der Konformismuswert plötzlich höher geschätzt als vor der Pandemie und oder macht es einen Verlauf, dass es mal einen Spike gibt und er wieder zurückgeht? Oder solche Fragen konnte man damit dann beobachten. Und ohne Covid hätte es dieses Panel nicht gegeben. Und dadurch, dass halt mein Zweitbetreuer, also Wolfgang Aschauer, einer der Initiatoren von der österreichischen Version war, habe ich es dann geschafft, eine Version von der Politskala in die zweite Welle reinzukriegen. Und so bin ich dann auch an die Datenbasis für meine Dissertation auch gekommen. Also am Ende hatte ich dann auch wieder sehr viel Glück durch meinen Betreuer einfach auch.
Hat sich alles wunderbar gefügt bei dir.
Ja, mit sehr viel Glück, wie gesagt.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob es Glück ist, aber auf jeden Fall geht es ja auch für dich
Glück gut. Glück im Unglück, könnte man sagen.
Nein, ich meine jetzt in die Zukunft gerichtet. Ja, also du hattest jetzt viele Erfolge, die ja vielleicht durch Zufälle auch zustande gekommen sind, aber sicherlich auch sehr stark geprägt durch deine Art des Arbeitens und über die Betreuung, wie du ja auch erzählt hast. Du hast die Arbeit eingereicht. Und es geht für dich ja quasi nahtlos weiter. Du hast dich an der Universität in Saarbrücken, das ist in Deutschland, im Saarland, beworben und hast doch eine Stelle, oder hast du dich gar nicht beworben?
Doch, ich habe mich.
Okay, weil du mal so geschaut hast. Genau, also du hast dich beworben und tatsächlich den Zuschlag bekommen und bist jetzt dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, auch nach der Promotion geht es bei dir im wissenschaftlichen Getriebe weiter. Da gehören sicherlich auch ein paar Dinge dazu. Also irgendwann muss ja die Entscheidung gefallen sein. Ich bleibe in der Wissenschaft. Und die Stelle hatte ich ja anscheinend auch angesprochen. Bitte erzähl doch dazu etwas mal.
Nun, also die Zeit an der Dissertation hat halt auch wieder sehr viel Spaß gemacht, weil wie schon damals in den Forschungspraktika war einfach das konkrete Forschen oder einfach das konkrete Bearbeiten von einer Forschungsfrage ohnehin das, was mir Spaß gemacht hat. Und dann ist natürlich die Entscheidung relativ leicht zu schauen, ob es nicht auch an den Universitäten weiterhin Stellen gibt. Und da habe ich mich dann, wie du schon gesagt hast, in Saarbrücken auch beworben. Das ist eine Stelle beim Fachbereich für europäische Gesellschaftsforschung. Und da entsteht jetzt auch ein neuer Studiengang, bei dem die Politikwissenschaft und die Soziologie auch wieder zusammenarbeiten. Und da bin ich jetzt oder werde dann ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sein am Lehrstuhl von Professor Martin Schröder für Soziologie mit Schwerpunkt Europa und bin da auch schon sehr gespannt, weil das Schöne an der Ausschreibung war auch, dass sie thematisch auch schon sehr nah an dem war, was ich in der Dissertation auch gemacht habe. Also ich kann weiterhin in der Einstellungsforschung dann auch bleiben und diesmal möglicherweise auch international vergleichend mir Einstellungen oder politische Ideologien ansehen, was natürlich dann die Forschungsprojekte konkret sein werden, weiß ich jetzt noch nicht. Das wird dann natürlich die Zukunft noch entscheiden, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Projekte.
Wie geht es jetzt weiter für dich an der Universität Salzburg? Wie kommst du quasi jetzt aus der Nummer heraus? Was steht noch an?
Also was, glaube ich, noch am meisten ansteht, ist mir von möglichst vielen Kollegen noch die Kontaktinformationen zu holen, dass der Kontakt nicht abbricht, weil das wäre sehr schade. Und es ergibt sich ja vielleicht auch in Zukunft noch die Möglichkeit, über die verschiedenen Universitäten zusammenzuarbeiten. Auch insofern, jetzt den Kontakt abbrechen zu lassen, wäre einfach unglaublich schade. Und deswegen werde ich schauen, dass ich möglichst mit den Leuten nochmal so zusammenkomme, mich auch persönlich von möglichst vielen nochmal verabschieden kann. Es wäre schade, wenn man sang- und klanglos dann verschwindet am Ende.
Das wünsche ich dir auch, dass diese Brücke nach Salzburg noch da ist. Also, ich wünsche dir für den weiteren Verlauf alles, alles Gute. Ich bin total glücklich, dass wir uns heute hier zusammengesetzt haben. Lieben, lieben Dank auch für diesen Impuls und vielleicht können wir das auch nochmal ein andermal, wenn du dort länger arbeitest schon, noch einmal einen zweiten obendrauf setzen, einen zweiten Podcast, weil dann haben sich deine Perspektiven vielleicht auch verändert.
Ja, das klingt auf jeden Fall wie eine spannende Sache. Also ich wäre gern bereit dazu.
Prima. Also hat mir viel Freude bereitet. Ich fand es spannend. Es waren viele neue Dinge für mich über deine Person. Danke für die Offenheiten. Danke.
Ja, danke auch für die Möglichkeit, hier zu sein. War auch eine sehr spannende Erfahrung für mich. Also danke.
Okay. Ist kein Hexenwerk und das vielleicht auch an alle anderen gerichtet aus unserem Fachbereich. Man redet einfach. Genau. Und dann nimmt das Gespräch seinen Verlauf. Dankeschön.
Ja, danke auch an dich.
Das war eine Episode aus der Sicht und Hörbar der Soziologie und Sozialgeografie an der Universität Salzburg. Der Podcast, der scheinbar Unerhörtes und Unsichtbares sicht und hörbar macht. Moderiert von Holger Fabi, zu hören an jedem ersten Freitag eines Monats. Danke für das Teilen der Sicht und Hörbar.